Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gefühlt habe ich vor 2 Jahren für den gleichen Einkauf die Hälfte bezahlt.
1. April, Teillegalisierung von Cannabis, ohne Cannabis legal erwerben zu können.
Die Leute waren angesichts der wachsenden Zahlen für die AfD beunruhigt.
Das Potsdamer Treffen von Rechtsextremen, die Inflation, die Teillegalisierung von Cannabis. Viele solcher Aufregerthemen haben Deutschland in diesem Jahr bewegt. Manche haben Debatten ausgelöst, dann ließ die Aufmerksamkeit wieder nach. Wie ging's weiter? Wo stehen wir jetzt bei diesen Themen? Der Hintergrund fasst nach und liefert ein Follow-up in 5 Folgen. Diesmal Skandal Potsdamer Treffen von Norbert Seitz.
Wir werden sie jagen! Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Alexander Gauland am Bundestagswahlabend 2017, als seine Partei zum ersten Mal die 5%-Hürde im Deutschen Bundestag überwunden hatte. Seine Jagdparole bezog sich auf die große Flüchtlingswelle 2015. Damit setzte der AfD-Gründungsvorsitzende gleich zu Beginn der Parlamentsarbeit einen dezidiert völkischen Akzent. Aber von einem veritablen Masterplan erfuhr die Öffentlichkeit erst im Januar 2024, nach einem Geheimtreffen, das 2 Monate zuvor im Landhaus Adlon am Lenitzsee nahe Potsdam stattgefunden hatte.
Wir bei Korrektiv, wir haben eigentlich schon lange recherchiert zu der neuen Rechten. Wir haben auch recherchiert zu AfD, zu Spendenskandalen der AfD. Insofern war es dann auch nicht zu überraschend, dass wir dann einen Hinweis bekamen.
Justus von Daniels, Chefredakteur von Korrektiv, berichtet, dass dem Rechercheteam eine Einladung zu dem Treffen zugespielt wurde. Korrektiv ist ein gemeinwohlorientiertes, mit Spenden finanziertes Medienhaus. In den 10 Jahren seines Bestehens hat es etwa mit Recherchen über den europaweiten Betrug von Cum-Ex-Geschäften Aufsehen erregt. Von Daniels schildert das Vorgehen seines Teams auf der Potsdamer Geheimkonferenz.
Wir haben tatsächlich überlegt, wie kommt man da gut ran, und ein Kollege von mir hatte dann die gute, aber auch zugleich einfache Idee zu sagen, ich versuche mich da als Gast einzubuchen, weil das ja ein Hotel war, so ein kleines Landhotel. Das hat er dann gemacht und hat so eine Art Gästeliste einsehen können. Wir konnten dann relativ gut dokumentieren, was in diesem Treffen dann auch besprochen wurde.
Am Anfang war das Team von Korrektiv noch davon ausgegangen, dass sich hier Rechtsradikale und Neonazis treffen wollen, um sich mit potenziellen Geldgebern auszutauschen. Doch ein zweites Einladungsschreiben verriet, dass es bei dem Treffen um mehr gehen sollte.
Es bedarf Patrioten, die aktiv etwas tun, und Persönlichkeiten, die diese Aktivitäten finanziell unterstützen.
In dieser zweiten Einladung wurde der völkische Autor Martin Sellner als Redner angekündigt. Einer der Gründer der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich. Sein Masterplan propagierte unter dem Titel Remigration die sogenannte Rückabwicklung der Einwanderung. Das heißt, die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund. Im Einladungstext heißt es:
Die einzige Frage, die uns zusammenführt, ist die Frage der Remigration. Ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht.
25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auf dem Geheimtreffen zugegen. Neben Mitgliedern der Identitären Bewegung und der Werteunion aus dem Umfeld der CDU viele AfDler. Zum Beispiel Tim Krause, stellvertretender Vorsitzender im Kreis Potsdam.
Ein Fraktionsvorsitzender aus Sachsen-Anhalt, der AfD, Ulrich Siegmund. Dann ein Roland Hartwig, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und damals zumindest sicherlich einer der engsten Mitarbeiter von der Parteichefin der AfD, Alice Weidel. Eine Bundestagsabgeordnete der AfD, Gerrit Huy. Also Menschen, die durchaus die Dinge, die dort besprochen werden, in den politischen Alltag führen wollten.
Remigration. Der Begriff bedeutet ursprünglich die freiwillige Rückkehr von Menschen in ihr Geburtsland, das sie zuvor aus Gründen der politischen, ethnischen oder rassistischen Verfolgung verlassen mussten. Gastredner Martin Sellner hat den Begriff aber völlig anders interpretiert, als Programm der massenhaften Zwangsausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Publizistin Eva Kienholz hat jüngst ein Buch über die Geschichte der AfD veröffentlicht. Sie recherchiert verdeckt im rechtsextremen Milieu, unter anderem im Thüringer Umfeld von Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Kienholz erläutert das Konzept, das in der Korrektivdokumentation mit dem Titel Geheimplan gegen Deutschland öffentlich gemacht wurde.
Es ging um Asylbewerber, um Nichtstaatsbürger oder Ausländer mit Bleiberecht und um sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger, also die sich nicht genug oder gut genug angepasst hätten an das Deutsche. Auf die müsste, wie Selner sagte, ein hoher Anpassungsdruck ausgeübt werden und maßgeschneiderte Gesetze, die zur Ausreise drängen sollen.
Aber neben Migranten und Migrantinnen ohne Aufenthaltsstatus, sogenannten Passdeutschen, denen man doch einen Pass wegnehmen könne, wie es in Potsdam hieß, und den als nicht assimiliert stigmatisierten Einwanderern, gibt es noch eine vierte Bevölkerungsgruppe.
Linkspolitisch eingestellte Menschen, die nicht diesen Remigrationskurs der AfD mitgehen wollen. Das hat ja auch Martin Sellner in Potsdam angedeutet, dass es nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund sein soll, die Deutschland verlassen sollen. Sellner sprach ja auch von einem nordafrikanischen Musterstaat. Auf jeden Fall hat Sellner auch von Leuten gesprochen, die eben Geflüchtete unterstützen. Die könnten ja gleich auch auf dieses nordafrikanische Terrain mitgenommen werden. Also es geht ganz klar auch um den politischen Gegner, der Deutschland verlassen soll, wenn die AfD an die Macht kommen sollte.
Das Thema Massenabschiebung war vor dem Geheimtreffen von Potsdam schon propagiert worden. Zum Beispiel in Sellners Buch über einen Regime Change, erschienen im Antaios Verlag des rechtsextremen Vordenkers Götz Kubitschek. Und Björn Höcke für die Thüringer AfD im Landtag hat schon 2018 ein sogenanntes völkisches Revolutionsprogramm formuliert, das ohne eine, so wörtlich, wohltemperierte Grausamkeit nicht zu realisieren sei. Auf die Enthüllungen um das Geheimtreffen am Lenitzsee folgte eine bislang einmalige Welle zivilgesellschaftlichen Protests unter dem Label Pro-Demokratie. Die Menschen wurden vor allem aufgeschreckt, als in der Korrektivrecherche der Begriff Deportation fiel, sagt der Soziologe Dieter Rucht, Experte für soziale Bewegungen.
Ich denke, es gab einen Gefühlsstau. Das heißt, die Leute waren angesichts der wachsenden Zahlen für die AfD beunruhigt. Es war eine Situation des Abwartens. Aber mit dieser Recherche war eben der Zündfunke geliefert und dann war das fast wie eine Explosion. Jetzt ist der Moment gekommen, da müssen wir Flagge zeigen, da müssen wir was tun und da gab es auch einen Imitationseffekt.
Im Jahr der bevorstehenden Landtagswahlen in den neuen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg seien Befürchtungen aufgekommen, Höcke und Co. würden so erfolgreich werden, dass sie ihren Masterplan Remigration durchsetzen könnten, sagt Protestforscher Wolfgang Kraushaar.
Die Warnung davor, dass es gelingen könnte, dass die AfD jetzt auf Landesebene auch möglicherweise Regierungsmacht erringen würde und dass diese Bewegung, dass diese Dynamik überhaupt nicht mehr zu stoppen sein würde, das hat die Ängste ausgemacht. Aber ich glaube, das Erschrecken, dass es so weit schon gekommen ist, das hat die Leute wirklich aufgeregt, erbost, empört und das hat dazu geführt, dass das wie eine Brandfackel war.
Die Tageszeitung Taz dokumentierte jeden Demonstrationszug und kam im Zeitraum von Mitte Januar bis Ende April auf über 1.800 Kundgebungen mit zusammen rund 4 Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten. Viele engagierten sich zum ersten Mal auf der Straße, wie Mehmet zum Beispiel.
Wir sind nach Deutschland geflohen, um in Frieden zu leben. Und jetzt kommt dieses Gefühl, wir werden auch hier auch bedroht.
Es hat unglaublich viele Demonstrationen in Orten gegeben, wo überhaupt zum allerersten Mal Demonstrationen gemeldet worden sind. Zum Teil in kleinen Dörfern mit 100, 300 Einwohnern, wo sich Leute zusammengefunden haben. Es hat eine große Menge gegeben von Kleinstädten. Sozusagen die kapillaren Systeme der gesamten Bevölkerung sind durchzogen worden. Man hat eigentlich eine solche Menge an Beteiligungen erreicht, wie es sie zuvor noch nie gegeben hatte.
In Hamburg wurde die Teilnehmerinnenzahl zunächst auf 60.000 geschätzt. Der Innensenator musste sie später aber um das Dreifache auf 180.000 korrigieren. Damit hatte der gewaltige Pro-Demokratie-Aufmarsch das Ausmaß der historisch bislang größten Proteste in der Hansestadt erreicht. Das war Ende der 1950er Jahre bei der Kampf-dem-Atomtod-Bewegung. Was hat Anfang 2024 so viele Menschen dazu bewegt, für Demokratie zu demonstrieren?
Ich glaube, weil ich persönlich zu lange warm und trocken auf dem Sofa gesessen habe und mir das Spiel angeguckt habe. Und ich glaube, wenn wir diesen Knallköppen jetzt nicht mal signalisieren, dass die schweigende Mehrheit groß ist, dann ist es irgendwann zu spät.
Die Politik reagierte auf die Proteste der Zivilgesellschaft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief dazu auf, sich Verfassungsfeinden entgegenzustellen. Das Team von Korrektiv wurde ins Schloss Bellevue geladen, um über das Treffen von Potsdam Bericht zu erstatten. Und Bundeskanzler Olaf Scholz meldete sich mahnend zu Wort.
Das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an. Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören.
Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, wies darauf hin, dass eine massenhafte Ausweisungswelle schwerwiegende Auswirkungen hätte.
Eine Politik, die auf sogenannte Remigration setzt, kann sich der deutsche Arbeitsmarkt aus meiner Sicht gar nicht leisten. Wir haben mittlerweile 5,3 Millionen Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland arbeiten, auf die wir gar nicht verzichten könnten. Zum Beispiel alleine in der Pflegebranche, also in den Pflegeheimen, sind 20% des Pflegepersonals mit ausländischem Pass. Also das ist wichtig, dass jetzt ein Gegensignal gesetzt wird und dass es so breit erfolgt, freut mich.
Die AfD, allen voran ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel, reagierte auf die Recherche mit Attacken gegen den Investigativjournalismus.
Es ist ein Skandal, wenn solche Machenschaften für eine Kampagne instrumentalisiert werden, die das Ziel verfolgt, privaten Meinungsaustausch zu kriminalisieren und unter Gesinnungskontrolle zu stellen.
Korrektiv ist aber nicht nur von der AfD angegangen worden. Es gab auch journalistisch begründete Kritik an der Machart der Dokumentation Geheimplan gegen Deutschland. Im Online-Magazin Übermedien wurde der Recherche ein Mangel an Belegen, zum Beispiel anhand von Zitaten, vorgehalten. Es sei mehr interpretiert als erklärt oder dokumentiert worden. Die Kritik nimmt der Korrektiv-Chefredakteur Justus von Daniels durchaus an.
Übermedien hatte sich beschwert, dass dort eventuell gar nicht so radikale Inhalte besprochen worden seien oder es gar nicht so genau ausgedrückt wurde. Das ist natürlich auch richtig. Rechtsradikale reden natürlich auch mit ihren eigenen Begriffen, die man dann einordnen, übersetzen muss. Was heißt Remigration?
Für Korrektiv lief Martin Sellners Remigrationsplan auf eine Deportation hinaus. Und damit nutzten die Journalisten einen historisch schwerstens vorbelasteten Begriff. Der wurde auch in der weiteren Berichterstattung über die Recherche verwendet, etwa in einer Moderation und einem Beitrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Daraufhin klagte ein Teilnehmer des Geheimtreffens vor dem Hamburger Landgericht gegen das ZDF auf Unterlassung, weil es aus der Interpretation eine Tatsachenbehauptung gemacht habe. Mit Erfolg. Wie aber entwickelte sich der Aufreger der Korrektivrecherche über das Potsdamer Geheimtreffen im Lauf des Jahres weiter? Wo stehen wir heute nach den Landtagswahlerfolgen der AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg? Zunächst endete die große Demonstrationswelle. Schon im Mai ebbte sie spürbar ab, obwohl es weitere skandalträchtige Vorkommnisse im rechtsextremen Umfeld der AfD gab. Spionage- und Korruptionsvorwürfe, Verfahren gegen Aktivisten wegen Volksverhetzung und die Einstufungen von AfD-Landesverbänden als gesichert verfassungswidrig. Protestforscher Wolfgang Kraushaar kann nur vermuten, warum die Kundgebungen so bald wieder einschliefen.
Man muss grundsätzlich sagen, auf einem so hohen Mobilisierungsniveau lassen sich Bewegungen in der Regel ohnehin nicht aufrechterhalten. Aber es ist dennoch merkwürdig zumindest, dass in dem Moment, als sich das politisch auszuzahlen beginnt für die Rechte, dass es da nicht ein Mehr an Demonstrationen, sondern wesentlich weniger gegeben hat.
Die Empörung über den Masterplan Remigration hielt auch deshalb nur kurz an, weil ein anderes Thema sich in den Vordergrund schob, sagt Rechtsextremismusforscher Hajo Funke.
Zwischendurch ist die Zahl der AfD nach Umfragen zurückgegangen. 2-4%. Und dann ist das überlagert worden durch die Messerattacken auf der einen Seite und deren Deutung. Jetzt müssen wir aber.
Unmittelbar nach der auslaufenden Demonstrationswelle erstach ein Migrant mit afghanischer Herkunft einen Polizisten in Mannheim. Remigration hätte diese Tat verhindert, lautete das Kampfmotto auf der Protestdemo der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Und im August wurden auf dem Stadtfest in Solingen 3 Menschen getötet und weitere Festteilnehmer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein Syrer aus dem Umfeld der Terrororganisation IS, der in Deutschland Asyl beantragt hatte. Danach beherrschte das Thema Abschiebungen die aufgeheizte öffentliche Debatte. Innenministerin Nancy Faeser machte sich auf die Suche nach rechtskonformen Wegen für die Ausweisung von Straftätern und Gefährdern.
Das war die vielleicht entscheidende Überlagerung. Es gibt eben Verbrechen von Zugewanderten. Das hat dann unnötig, wie ich glaube, dies zu einem zentralen Thema gemacht, weil es nicht nur durch den Bundeskanzler Schwächen gab in der Interpretation der Lage, sondern auch Schwächen in der Politik zur Balancierung der Migration.
So sieht es Hajo Funke. Es gab Debatten um schärfere Grenzkontrollen und neue Waffengesetze, die Ausweitung von Waffenverbotszonen und die Länge von Messerklingen. Der Appell des Kanzlers, man müsse jetzt in großem Stil abschieben, habe rechtspopulistischen Forderungen Tür und Tor geöffnet, sagt der Rechtsextremismus-Experte. Neben den europaweit geführten Debatten über das Asylrecht und eine verschärfte Abschiebepraxis stand auch die Diskussion um ein AfD-Verbot im Zentrum der Auseinandersetzungen, mit angestoßen durch einen Verfahrensantrag von über 100 Bundestagsabgeordneten. Die Gegnerinnen und Gegner eines Parteiverbotsverfahrens verwiesen darauf, dass es sehr lange dauern würde, schätzungsweise 4 Jahre. Sie sensibilisierten für die Möglichkeit eines Scheiterns des Verfahrens und dass die AfD damit gestärkt würde, statt abgeschafft. Hajo Funke bezweifelt, dass ein Verbot überhaupt sinnvoll wäre.
Aus demokratischen Gründen ist es zwar denkbar und auch plausibel, dass man sie dann am Ende verbietet, aber die Kosten sind demokratiepolitisch womöglich sehr, sehr hoch.
Heute propagiert die AfD ihre Abschiebepläne nicht mehr nur in Hinterzimmern, sondern öffentlich auf Parteitagen, wo der Begriff Remigration sogar als Markenzeichen der Partei herausgestellt wird. So auf dem Landeskongress des Bayerischen Landesverbands Ende November in Greding. Da wurde eine Resolution verabschiedet, nach der Asylsuchende deutschen Boden nicht mehr betreten dürften und straffällig gewordene Migranten und Personengruppen mit, Zitat, schwach ausgeprägter Integrationsfähigkeit abgeschoben werden sollen. Ganz so wie auf dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023 vorgestellt. Rechtsextremismus-Expertin Eva Kienholz ist aber überzeugt, dass die Debatte um den Masterplan Remigration wichtige Impulse gegeben hat.
Ich glaube schon, dass die Korrektivrecherche da einiges in Gang gesetzt hat. Also sei es, dass jetzt auch ernsthaft über das AfD-Verbot gesprochen wird, als auch, dass es schon die tolerante und demokratische Gesellschaft nochmal wachgerüttelt hat. Klar ist es jetzt auch alles wieder abgeflaut, aber ich glaube, es hat schon Spuren hinterlassen, dass es zum anderen die AfD nochmal radikaler gemacht hat, auch indem sie jetzt noch offener mit dem Thema Remigration und millionenfache Abschiebung spielt sie sich ja da selbst Punkte zu, die für so ein Verbot sprechen würden.
Das Image der AfD hat durch die Korrektivrecherche und die Berichterstattung rund um die Europawahl im Juni Schaden genommen. Danach ist die Aufregung um rechtsextreme Ausweisungspläne aber rasch abgelöst worden vom Thema Ausländerkriminalität. Und Politik und Zivilgesellschaft, so scheint es, hatten dem wenig entgegenzusetzen. Der AfD hat die Kehrtwende der Debatte schließlich einen Wählerschub verschafft.
Das war der Hintergrund. Follow-up. Skandal Potsdamer Treffen. Von Norbert Seitz. Redaktion Grit Eggerichs. Alle 5 Folgen unserer Hintergrundserie Follow-up zu den großen Themen des Jahres 2024 können Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-App hören.